Okay. Na gut, dann machen wir los. Vielleicht kommt ja noch einer oder nicht. Schauen wir mal. Jo, ich bin ein paar Folien zurückgegangen. Paravirtualisierung, ihr erinnert euch an vor Weihnachten. Die Idee Paravirtualisierung war, wir haben eigentlich die echte Hardware, wir haben drauf ein ganz normales, zum Beispiel Linux laufen. Und wir nehmen jetzt ein weiteres Betriebssystem. Und das ändern wir so, dass es nicht Hardware zum Laufen braucht, sondern stattdessen ein Betriebssystem als Hardware ansieht. Die Idee ist dann, ja, man braucht ja nur in dem Gastbetriebssystem nur die Hardware-Schicht anzupassen. Ja, und beispielsweise bei einem Linux-Kern. Linux besteht zu, ich weiß gar nicht, wie viele Megabyte Sourcen das inzwischen sind, aber da sind bloß ein paar wenige Kilobyte vergleichsweise. Moin, moin, rein spaziert.
Nein.
Nö, da seid ihr hier falsch. Moin, 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 moin. Na, kommt doch noch einer, der ein oder andere. Also ein Linux-Kern, der an sich recht groß ist, die eigentliche hardwareabhängige Schicht, die ist nur ein paar Kilobyte groß und nur diese paar Kilobyte, die müsste man versuchen anzupassen. Ja, haben wir uns angeguckt letzte Woche vor Weihnachten, wie man das machen könnte. Und da haben wir gesehen, naja, zum Beispiel, wo haben wir es? Da war die Liste, man nehme ein als physikalischen Speicher eine Datei. Da haben sich bei dem einen oder anderen wahrscheinlich schon die Nackenhaare gekräuselt, weil irgendwie passt das ja eigentlich nicht so wirklich. Virtuelle Speicher ist dann eine gemappte Datei. Interrupt, dann nehmen wir einfach Signale. Ihr wisst, das ist ja fast das Gleiche, von der Semantik her jedenfalls. Ja, und so weiter. Da haben wir alles durchgekaut. Worauf ich hinaus möchte, war, nochmal zurück möchte, ist der Teil mit dem Memory Mapping. Da haben wir uns eine Weile darüber unterhalten, wie das denn so funktioniert. Ja, es gibt unter Linux ein beispielsweise oder POSIX allgemein ein mmap System Call, wo man sagen kann, der Teil der physikalischen Datei soll an der Stelle im Speicher eingeblendet werden. Geht, also von daher kein Problem. Das ist im Prinzip das, was eine MMU auch macht. Nur, das ist natürlich ein System Call und ich muss für jede Page Map an Map muss ich eigentlich ein System Call machen. Und da haben wir gesagt, naja, performancemäßig ist das eher dünne. Also beispielsweise beim Kontextwechsel, wenn ich dann ein paar tausend Seiten anmappen muss und ein paar tausend neue mappen muss, das dauert ewig und 3 Tage. Jo, da kommt jetzt der zweite Teil und da wollen wir das Ganze mal ein bisschen auf Performance trimmen. Gleiche Idee wie vorher. Also wir nehmen ein Betriebssystem und passen das auf einen drunter liegenden Kern an. Aber, und da geht es jetzt drum, wir haben gesehen, das erste ist, wir brauchen eigentlich von dem User-Mode, Linux, User-Mode, Windows oder was auch immer das ist, eigentlich nur wenig System-Calls. So ganze Rechteüberprüfungen brauchen wir nicht. Was haben wir damit? Was haben wir noch? Pipes, Sockets, alles mögliche Zeugs, vieles, vieles braucht man nicht. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, naja, so ein mmap System Call, der tut im Prinzip zwar das, was wir wollen, aber viel zu langsam. Ja, was wir brauchen, ist ja eigentlich ein beim Kontextwechsel, naja, das, was die echte Hardware macht. Ich habe ein CR3 und das setze ich auf eine neue Tabelle und dann ist alles glücklich und zufrieden. Sowas bräuchte ich. Also ein Mapping-System-Call, der ein altes Mapping wegschmeißt und aus einer großen Tabelle das Mapping neu aufbaut, als ein System-Call. Jo, das gut. Also jetzt könnte man sagen, naja, dann bauen wir doch diese speziellen System-Calls in einen Linux-Kern ein, dann könnte der so virtuelle Maschinen optimal unterstützen. Oder, und das ist das, was wir jetzt hier uns angucken wollen, in vielen Fällen ist es aber auch gleich so, dass auf dass neben den virtuellen Maschinen eigentlich gar keine anderen Applikationen mehr laufen. Also stellt euch vor, ihr seid irgendwie so im großen, weiten Internet, Internetprovider, ihr wollt Maschinen vermieten, Webserver oder irgendwas, dann braucht ihr eigentlich, dann wollt ihr virtuelle Maschinen vermieten. Dann habt ihr auf einem großen Server, habt ihr 100 virtuelle Maschinen, nur daneben läuft gar nichts, ne? Was soll daneben laufen? Das Ding ist ja nur fürs Internet gut und am Internet hängen sollen die ganzen virtuellen Maschinen. Jo, und dann könnte man natürlich sagen, ja, wir brauchen nur wenige System Calls, wir brauchen spezielle System Calls und vieles brauchen wir gar nicht. Dann schmeißen wir doch das aus dem Gastgeberbetriebssystem, alles raus, was wir nicht brauchen. Dann schrumpft das schon mal drastisch zusammen. Beispielsweise Dateisysteme brauchen wir nicht. Wir brauchen Dateisysteme, wir brauchen ja eigentlich für jede virtuelle Maschine nur eine Datei. Könnte im Prinzip auch eine Partition von der Platte sein. Also alles, was wir nicht brauchen, rausschmeißen. Und auf der anderen Seite, ja, wenn man beispielsweise fürs Mapping irgendwie einen besseren System Call brauchen, den bauen wir halt ein. Jo, dann an sich ändert sich gegenüber dem, was wir vor Weihnachten uns angeguckt haben, nichts. Aber diese spezialisierten Gastgeberbetriebssysteme, die werden dann eben nicht mehr Betriebssysteme genannt, obwohl sie eigentlich welche sind, sondern die heißen dann in der Nomenklatur Hypervisor, der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Und die virtuellen Maschinen, die drauf laufen, die heißen dann nicht mehr virtuelle Maschinen, frag mich nicht warum, die heißen dann Domains. Jo, und dann sieht das Bildchen so aus. Also ihr habt jetzt eine Hardware, auf der Hardware läuft ein Hypervisor, in Klammern ein spezialisiertes Betriebssystem, und auf dem spezialisierten Betriebssystem laufen jetzt die virtuellen Maschinen, beziehungsweise die sogenannten Domains. Domain 0, werden wir noch sehen, ist was Spezielles, und dann kommen 1, 2, 3 ganz viele weitere Domains, die dann als sogenannte User-Domains bezeichnet werden. Also Domain 0 ist die ausgezeichnete, und alle anderen sind dann die User-Domains. So, was man sieht, es läuft jetzt auf dem Hypervisor nichts mehr parallel zu den virtuellen Maschinen, weil das funktioniert jetzt nicht mehr. Wenn wir kein Dateisystem mehr haben, dann können wir auch kein Init mehr buchen oder uns einloggen. Das ganze Konzept funktioniert dann nicht mehr. Jo, weil nebenbei nichts mehr läuft, ist das Ganze jetzt natürlich insofern speziell, als dass ich natürlich jetzt auch nicht mich einloggen kann und dann die virtuellen Maschinen starten kann. So wie ihr das bisher gesehen habt. Ne? Ich habe hier meinen kleinen Laptop oder so und dann kann ich im Laptop, was weiß ich, KVM, QEMO, V-Maschinen oder irgendwas starten und habe dann eine virtuelle Maschine zusätzlich. In dem Fall, wenn ich mich nicht einloggen kann, wie starte ich jetzt die erste virtuelle Maschine? Und deshalb ist diese Domain 0 eben ausgezeichnet. Das ist eine, die wird automatisch vom Hypervisor sofort gestartet. Und in der kann ich mich dann einloggen. Also ich arbeite dann nur noch in virtuellen Maschinen. Jo, was brauchen wir denn jetzt an System Calls oder ja, Hypervisor Calls, wie sie dann heißen? Von der Idee her brauchen wir jetzt genau das, was ansonsten im User-Mode nicht mehr geht. Was geht im User-Mode nicht? Privilegierte Instruktionen. Ihr kennt die alle. Die Page-Tabellen umändern, System-Calls einstellen, wo er dann hinspringen soll beim System-Call, Cache-Verwaltung, solche Geschichten. Ja, dafür brauchen wir natürlich jetzt irgendeine Art von Ersatz. Und wenn es geht, natürlich Ersatz in dem Sinne, ja, am idealsten wäre sozusagen, dass ich das Move irgendwas nach CR3, was ich in der echten Hardware kenne, dass es dafür einen System Call gibt, der genau das tut, nicht mehr, nicht weniger, weil genau das brauche ich. Ein CLI gibt es, ein STI gibt es, ja, dann muss es eben eine Art System Call für CLI und ein System Call für STI geben. Das wäre am einfachsten, dann könnte ich beispielsweise einen Linux-Kern super trivial umbauen. Dann mache ich einfach so mit, ich sag mal, mit SED und grep und org und so, ersetze ich einfach nur das CLI-STI durch einen System-Call, CLI-System-Call-STI, Linux-Kern portiert, kompilieren, läuft. Wir werden nachher noch sehen, nein, CLI und SDI werden, haben wir schon mal darüber diskutiert, im Linux-Kern beispielsweise massiv gebraucht. Die in System-Calls umzuwandeln, dauert viel zu lang. Aber da gucken wir uns nachher noch was zu an. Aber so von der Idee her, erst einmal für jede privilegierte CPU-Instruktion, hier stehen ein paar, brauchen wir einfach Ersatz. Und zusätzlich, und das, wenn ihr euch das Bild anguckt, wird das auch sofort klar, wenn ihr den Rechner bootet, ja, booten tut der Hypervisor und der Hypervisor startet sofort die erste Domain. Und gut, was die Domain dann tut, ist Domainsache. Sagen wir mal, wenn es ein Linux ist, der startet halt ein Init und der Init startet irgendwie Login Shell und solche Geschichten. So, und wo kommt die zweite virtuelle Maschine her? Wenn ihr jetzt hier in einer Shell, sagen wir mal, irgendwas tippt, naja, dann macht der Kern eure Anfragen. Oh. Wenn ihr jetzt hier eine virtuelle Maschine startet, könnt ihr gerne tun, aber dann die läuft natürlich auf der Domain. Aber ihr wollt ja jetzt eine starten, die neben der Domain läuft. Ja, und dementsprechend muss es zusätzlich zu diesen CPU-Instruktionsersatzdingern muss es noch weitere System Calls oder Hypervisor Calls geben, um diese virtuellen Maschinen, die weiteren, zu starten, zu stoppen, zu konfigurieren, was auch immer. So, jetzt ist die Frage, wie groß ist dann ein Hypervisor? Naja, wenn wir uns das angucken, Ersatz für privilegierte CPU-Instruktionen, wie viele sind das? Ja, wir sind ja schon ein paar Mal durchgegangen, es sind nicht wirklich viele. Was sind es? Ich habe jetzt nicht gezählt, Größenordnung 20 Stück vielleicht. Also brauchen wir so Größenordnung 20 System Calls. Plus hier unten noch eine Handvoll, hier irgendwie virtuelle Maschine starten, stoppen, konfigurieren. Nochmal eine Handvoll, wir sind es nicht. Im Vergleich zum Linux-Kern, ich weiß gar nicht, was der Linux-Kern inzwischen hat, so 250 System Calls, so grober Daumen, schon mal drastisch weniger. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr euch das hier anguckt, da ist ja beispielsweise mit Dateisystem nichts bei. Wofür? Da ist beispielsweise nichts dabei mit Netzwerkstack. Wofür? Wir wollen ja ein bisschen mit den Maschinen laufen lassen. Dementsprechend sind auch die ganzen Teile im Linux-Kern, die riesig sind, also die ganzen Dateisysteme. Wie viele Dateisysteme gibt es?
Ja. Ich wollte mal kurz fragen, warum haben wir da kein Dateisystem?
Die virtuelle Maschine, die ich starte, will natürlich eine Platte sehen. Und für die Platte haben wir bisher immer eine Datei gehabt. Aber wir können ihm in der virtuellen Maschine natürlich auch eine echte Platte geben. Weil die Dateiverwaltung und das Ganze steckt ja in dem eigentlichen Linux-Kern drin. Also das ist unser, na, stellt euch vor, ein modifizierter Linux-Kern. Und der modifizierte Kern, der will natürlich ja, Blöcke auf Platte schreiben, beziehungsweise Blöcke von Platte lesen. Bisher haben wir das abgebildet auf Dateisystem. Ich lese Blöcke in einer Datei, schreibe Blöcke in einer Datei. Jetzt können wir aber natürlich auch, der Hypervisor kann natürlich eine Platte gegebenenfalls simulieren, aber kein Dateisystem mehr. Dateisystem ist ja viel komplizierter als eine Platte. Platte heißt ja nur, programmiere den Controller, dass er den Block auf Platte schreibt. Da, wo das der Aufrufer den Block hinhaben will.
Verliere ich damit nicht auf die Vorteile eines Dateisystems? Oder gibt es da Vorteile?
Willst du deine virtuelle Maschine unbedingt hieratisch abspeichern können? Also wenn alles, was du abspeichern willst, eine Handvoll virtuelle Maschinen-Images sind.
Also das ist sozusagen das Stichwort, wir haben nur noch Images.
Ach so, ja,
stimmt. Und alles Weitere, also dass jetzt hier ein Gast ein Dateisystem sieht, das macht ja hier die Domain selber.
Ja, okay.
Also was wir brauchen, sind Images und um Images zu speichern, da können wir entweder echte Platten nehmen oder Partitionen von Platten zum Beispiel. Und wenn wir dann, sagen wir mal, 10 virtuelle Maschinen laufen lassen, dann bräuchten wir 10 Platten, 10 Plattenpartitionen. Das wird schon reichen, mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber wenn ihr euch anguckt, im Linux-Kern, wie viel Sourcen die ganzen Dateisysteme sind, das ist, glaube ich, schon fast die Hälfte von den 250 Megabyte Sourcen oder wie viel das sind. Gigantische Mengen. Also es gibt, also
die Hälfte ist inzwischen
Abendblatt-Umcode. Okay. No, aber also wenn ihr allein durchzählt, wie viele Dateisysteme es gibt, Read-Only-File-System, X1, X2, X3, X4, Windows, verschiedene FAT-Dateisysteme, brauchen wir alles nicht, können wir alles rausschmeißen. Ja, wenn wir den ganzen Kram rauskegeln und eigentlich nur das drin lassen, was wir wirklich brauchen, dann ist ein Hypervisor plötzlich zusammengeschrumpelt auf ein paar Kilobyte. Was man eventuell braucht, und da werden wir uns nachher noch drüber unterhalten, sind natürlich irgendwie Gerätetreiber. Ja, wir haben ja die Frage mit dem Dateisystem, zielt ja schon in die Richtung, wir brauchen zwar kein Dateisystem, aber wir brauchen natürlich trotzdem irgendwas, irgendeine Möglichkeit, auf Platte was abzuspeichern. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt an die Platte dran? Standardmäßig machen das Gerätetreiber. Und wenn ihr da in den Linux-Kern reinguckt, dann sind, ja, ne, also Gerätetreiber sind im Linux-Kern Millionen. Die sind natürlich vergleichsweise groß. Also die Sourcen sind gigantisch. Laden tut man natürlich von dem ganzen Zeugs immer nur einen Bruchteil, weil man natürlich nicht 1000 verschiedene Platten im Rechner eingebaut hat und genau eine, aber in den Sourcen sind natürlich für alle 1000 verschiedenen die Treiber drin. Jo, also Hypervisor an sich, ein paar Kilobyte, eventuell noch, da diskutieren wir nachher noch drüber, eventuell kommen noch dazu Gerätetreiber, aber natürlich nur die Gerätetreiber, die ich auch wirklich brauche, also für meine 5 Platten, ja, wenn die alle den gleichen Typ haben, brauche ich genau einen. Ja, oder beziehungsweise es geht eigentlich nicht um die Platte selber, sondern es geht eigentlich eher um den Controller. Da habe ich genau einen Treiber für. Ich habe vielleicht noch einen Treiber für meine Grafikkarte irgendwie. Ausgabe brauche ich ja auch. Ne? Ich habe vielleicht noch für meine Netzwerkkarte einen Treiber. Ich habe vielleicht noch für mein Keyboard und so einen Treiber. Ja, dann haben wir, sagen wir mal, eine Handvoll Treiber. Jeweils ein paar Kilobyte, ihr könnt euch vorstellen, da sind wir in Summe bei, also es gibt Beispiele, da ist der Hypervisor nur ein Kilobyte groß. Die standardmäßigen, ah, so 10 Kilobyte, grober Daumen. Jo, was gibt es jetzt an System Calls? Also Xen ist so ein Projekt, was so einen Hypervisor bereitstellt. Da habe ich mir einfach mal aufgelistet, welche es da gibt. Jetzt fragt mich nicht im Einzelnen, was genau die tun. Aber im Wesentlichen das, was die Hardware tut. Was tut die Hardware? Naja, sie jetzt zum Beispiel irgendwie MMU updaten. Also irgendwie Tabellen umbauen. GDT setzen. Stack-Switches. Was haben wir hier noch? Debug-Register setzen bzw. lesen, das sind auch spezielle CPU-Instruktionen. Ja. Also, ich könnte im Prinzip sagen, genau das, was eben die Hardware normalerweise als privilegierte Instruktionen kennt, das gibt es jetzt als System-Call oder Hypervisor-Call. Eins ist eine Besonderheit, da wollte ich darauf hinweisen noch, das ist die sogenannte Multicall. Was macht Multicall? Ja, Multicall ist insofern sinnvoll oder ist eine Erweiterung, als dass man, wenn man sich die Sourcen vom Linux-Kern zum Beispiel anguckt, merkt, dass privilegierte Instruktionen häufig im, ja, ich sag mal, Burst-Modus vorkommen. Wenn mal eine privilegierte Instruktion kommt, dann ist es nicht nur eine, dann sind es gleich eine Handvoll. Beispielsweise beim Kontextwechsel, ich lade meine Segmente um, ich lade mein Mapping um, ich mache, bevor ich das Kontext-Switchen anfange, mache ich ein CLI, hinterher ein SDI. Da kommt ein ganzer Sack voll Assembler-Instruktionen vor, die speziell auf die Hardware eingehen. Und das wäre natürlich nach bisheriger Idee, ich sag mal 20 Hypervisor-Calls. Erstmal CLI nachmachen, ja, zwei Register sichern, dann kommt ein Context-Switch, MMU, dann kommt ein Segment umbauen, dann kommt ein FPU sichern, dann kommt ein und so weiter und dann kommt noch ein SPI hinterher. So ein ganzer Haufen von Hypervisor-Calls. Und jeder Hypervisor-Call, könnt ihr euch vorstellen, ist so ähnlich wie ein Betriebssystemaufruf, teuer. Und da ist jetzt die Idee von diesem Multicall, ja, der Multicall, dem gebe ich praktisch eine ganze Tabelle mit. Mach mal ein CLI, ein SPI, mach mal diese 20 System-Calls der Reihe nach. Dann habe ich nur einmal den System Call, kann einmal überprüfen, ob das in irgendeiner Form in Ordnung geht. Also beispielsweise, ob das jetzt wirklich aus dem Kern einer virtuellen Maschine kommt und nicht aus dem User Mode. Wenn ich das einmal überprüft habe, dann kann ich ratterklacker, ratterklacker schnell die ganzen Hypervisor Calls ausführen. Und das bringt, sag mal, 50% der Zeit ist weg. Also bestimmt verdoppelt das die Performance an der Stelle. Jo, okay, das ist dieses Multicall-Ding, habe ich euch erzählt. Jo, was könnte man jetzt noch tunen, um virtuelle Maschinen besser in so einer Umgebung ablaufen zu lassen? Ja, das eine ist, stellt euch wieder vor, wir haben irgendwie so einen Internetprovider, der will 20 virtuelle Maschinen vermieten, die alle auf einem großen Server laufen. Ja, dann kann man natürlich sagen, Server Memory teile ich durch 20 und dann hat jede virtuelle Maschine, keine Ahnung, ein halbes Gigabyte Hauptspeicher. Was für die meiste Zeit völlig ausreichend ist, weil die meiste Zeit die virtuellen Maschinen eh bloß vor sich hin dümpeln. Die meisten vermieteten virtuellen Maschinen im Internet, irgendwelche Webserver von irgendwelchen kleinen Handwerksbetrieben, die einmal die Woche mal eine Telefonnummer rausrücken müssen. Völlig in Ordnung, da reicht das halbe Gigabyte locker. Aber es kann dann natürlich mal passieren, dass irgendeine virtuelle Maschine doch mal in Schweiß kommt, weil, was weiß ich, entweder wird sie angegriffen per Hackerangriff und muss mal ordentlich Daten liefern oder, keine Ahnung, irgendein Handwerksbetrieb ist gerade abgebrannt und jeder in der Umgebung will sich mal informieren, was ist jetzt mit dem, dann plötzlich braucht die Maschine, oder wäre es gut, die Maschine hätte Speicher. Standardmäßig in einer echten echten Rechner kann ich natürlich zur Laufzeit nicht so einfach Speicher reinstecken. Also, ich merke gerade, meine Maschine fängt das Wobben an, okay, Döckel auf, Speicherriegel rein, Deckel wieder zu, jetzt geht es schneller. Das hätte man gern manchmal, ne? Aber ja, es gibt sogar solche Rechner, die können das. Aber nicht die billigen aus dem Supermarkt. Aber sowas könnte man natürlich jetzt hier in der virtuellen Welt durchaus machen. Wäre im Prinzip ja kein Problem. Wir haben ja einen großen, dicken Server. Und wenn der einfach ein bisschen Speicher am Anfang nicht an alle virtuellen Maschinen aufteilen würde, sondern ein bisschen was zurückhalten würde, dann könnte er das ja, wenn er merkt, dass eine virtuelle Maschine knapp an Speicher ist, kann er nachträglich dieser Maschine ja mehr geben. Jo, und das ist dieses sogenannte Balloon Memory. Das Problem dabei ist dann natürlich, wenn ich jetzt einer virtuellen Maschine ab und zu mal Speicher gebe, ihr dann aber auch wieder Speicher wegnehmen. Ihr kennt das, dann habt ihr ruckzuck Speicherfragmentierung. Der erste Page, ja, die habe ich der Maschine mal gegeben, die brauchte noch, kann ich nicht wegnehmen. Die zweite Page habe ich der Maschine gegeben, brauchte nicht mehr, ja, die kann ich wieder wegnehmen. Dann habt ihr irgendwie so einen ziemlich zerfreddelten virtuellen physikalischen Abbildprozess. Also dann habt ihr irgendwie sowas, ihr habt virtuelle Maschine 1 Speicher, virtuelle Maschine 2 Speicher. Ja, die Maschine benutzt die Page und die Page und die Page und die hier hinten benutzt 4, die da vorne und die zwei hinteren. Da kann ein Betriebssystem, ein normales Betriebssystem, nichts mit anfangen. Linux geht davon aus, dass Linux Speicher hat von 0 bis irgendwo. Aber nicht von hier bis da und da ein bisschen Fetzelchen und da ein Fetzelchen und da ein Fetzelchen. Das heißt, da muss man irgendwie Umrechnungstabellen bereitstellen, soll heißen, die virtuelle Maschine hier, die kennt einfach Speicher von 0 bis, ja, in diesem Falle 3, ne? Und dieses 0 bis 3, dass das abgebildet wird auf irgendwelche Seiten, die irgendwo im Speicher liegen, ja, das muss halt dann der Hypervisor entsprechend umrechnen. Wann muss er es umrechnen? Ja, er muss es letztendlich umrechnen beim Eintragen, ja, wenn er die Page-Nummer einträgt in die Page-Tabellen. Ja, wenn er sagt, ich möchte aus meiner Sicht die erste Page eintragen, ja, dann ist das vielleicht aus seiner virtuellen Sicht die erste Page, aber aus Sicht vom Hypervisor ist das vielleicht die 583. Page. Aber dann muss der Hypervisor halt, wenn das Hypervisor-Call kommt, trag mir mal eine Page ein, dann muss er in dem Moment halt die Page umrechnen. Jo, jetzt kommen wir zu was. Das haben wir uns schon mal angeguckt im Zusammenhang mit Hardware-Virtualisierung. Hardware-basierter Virtualisierung. Ne, da haben wir gesagt, also damals hatten wir so gemacht, ja, wenn die virtuelle Maschine ihr CR3 auf irgendeine Tabelle setzt, dann muss ich mir diese Tabelle erstmal angucken, bevor ich das erlaube. Ne, muss im Prinzip ja jeder Hypervisor jetzt auch machen. Wenn eine virtuelle Maschine sagt, ja, den Speicher möchte ich mir jetzt mappen, dann muss der Hypervisor aufpassen. Ne, es laufen ja mehrere virtuelle Maschinen nebeneinander, aber die eine soll nicht die Speicherseiten von der anderen sehen. Also muss da an der Stelle entsprechend genauso wieder wie bei der hardwarebasierten Virtualisierung aufgepasst werden, dass in der Page-Tabelle nichts Falsches steht. Ja, wie machen wir das? Gut, und das, wir haben uns damals schon angeguckt. Zwei Möglichkeiten letztendlich. Wobei die eine Möglichkeit gab es damals nicht. In einer hardwarebasierten Virtualisierung, da wusste der virtualisierte Betriebssystemkern nicht, dass er virtualisiert läuft. Jetzt haben wir ja gesagt, Paravirtualisierung, wir passen unser Betriebssystem drauf an. Soll heißen, unser Betriebssystem weiß, dass es virtualisiert wird. Es macht ja keine echten Hardware-Aufrufe mehr, es macht ja Hypervisor-Calls, also weiß es, dass es virtualisiert läuft. Jo, dann könnte man natürlich sagen, ja, dann machen wir das einfach so, ja, wer seine Page-Tabelle ändern möchte, kann er gerne tun, aber wird schön dann über Hypervisor-Calls. Wenn ich sage, ich möchte die Seite dahin mappen, dann kann ich das dem Hypervisor sagen, der Hypervisor kann es checken. Und wenn er sagt, das ist okay, dann trägt er halt die entsprechende Seite in die Page-Tabelle ein. Und wenn er sagt, nee, das ist nicht deine, dann macht der Hypervisor das halt nicht. Andere Möglichkeit wäre, das hatten wir uns neulich mal angeguckt, wenn jemand eine Page-Tabelle umsetzt, dann wird in dem Moment, wo das CR3 sozusagen auf die Tabelle gesetzt wird, in dem Moment wird die Tabelle überprüft. Also auch das CR3 setzen ist ein Hypervisor-Call. Den brauchen wir jetzt nicht mühsam abfangen, sondern das ist ganz normal ein Hypervisor-Call. Im Call können wir dann überprüfen, ist die Page-Tabelle in Ordnung. Wenn ja, können wir das CR3 draufsetzen und weiter geht's. Allerdings müssen wir ab dann sagen, okay, wenn die Tabelle geprüft ist, muss ich sie read-only machen. Ja, sonst könnte ja irgendein Schlaumeier hergehen und sagen, ich setze mein CR3 da drauf auf eine leere Tabelle. Hypervisor checkt und sagt, okay. Ja, und wenn der Schlaumeier jetzt aber nachträglich diese Tabelle ändern könnte, um den Hypervisor herum, dann wäre das Checken natürlich wirkungslos. Also insofern wäre hier dann die Möglichkeit zu sagen, ja, wenn ich die Tabelle gecheckt habe, dann mache ich sie vom Hypervisor aus read-only. dann kann meine Schlaumeier die nicht mehr ändern. Auch nicht aus Versehen. So, und dann so ähnlich auch wie neulich, wenn das Betriebssystem dann doch die Tabelle ändern will, dann kriegen wir wieder mit. PageFault, im PageFault-Händler können wir den Tabellenunterbaum abschneiden. Der ist dann einfach gar nicht mehr gemappt. Und bevor wir irgendwie dem anhängen, schauen wir uns halt diesen Unterbaum dann entsprechend wieder an. Oder, und das wäre jetzt die dritte Variante, wir können natürlich auch sagen, ein Gast ändert nur eine für ihn interne Tabelle, die erstmal so direkt gar keine Bedeutung hat, die nur eine Bedeutung kriegt, weil der Gast, der Hypervisor da mal reinguckt. Bei einem PageFault guckt der Hypervisor in diese Tabelle rein, ja, wie hätte denn der Gast es gern gemappt gehabt und es dann für ihn tut, nachträglich. Wäre natürlich auch noch eine Methode. Ja, das ist natürlich die Frage, wann tragen wir neue Pages ein, also wann gucken wir in die Tabelle rein. Die Idee ist ja jetzt, der Gast kann die Schattentabelle im Prinzip jederzeit ändern. Wenn er der Meinung ist, sein Programmchen, was da läuft, braucht ein paar mehr Seiten, dann kann er da ein paar Seiten eintragen. Fertig. Auch dem Hypervisor nicht Bescheid sagen. Ja, der Hypervisor wird schon merken, in dem Moment, wo der Gast auf die Seite zugreift, da ist er nämlich nicht da, kriegt ein PageFault. Ja, dann kann der Hypervisor reingucken in die Schattentabellen und kann sehen, ach, da hat nachträglich was eingetragen, okay, mappe ich das nochmal. Sprich, ich spare mir da zwar den System Call oder den Hypervisor Call, ich brauche nicht dem Hypervisor sagen, trag mir mal ein. Das kann er im Prinzip selber im PageFault-Händler machen. Aber, und das ist jetzt das Seltsame, jetzt kann es natürlich auch sein, dass der Gast aus seiner Schattentabelle was austrägt. Weil er der Meinung ist, was weiß ich, das Programm hat ein paar Mal free aufgerufen, die Seite brauche ich nicht mehr. Dann trägt er sie aus der Schattentabelle aus, aber der Hypervisor weiß nichts davon. Das heißt, die Seite ist in echt noch gemappt. Das soll natürlich nicht sein. Ja, was machen wir da? Gut, da müssen wir dann letztendlich doch wieder Hypervisor-Calls einführen. Ja, dass ich sage, flush mal nicht mehr eingetragene Pages aus der Page-Tabelle. Jo, was nehmen wir dann von diesen drei Möglichkeiten? Die mittlere kanntet ihr schon, die erste und die letzte, die geht nur mit Hypervisor, ne? Also mit Wissen des Betriebssystems, dass es einen Hypervisor gibt. Also entweder, dass er den Hypervisor immer direkt sagt, was er will, oder dass er so eine Schattentabelle ändert und der Hypervisor das dann gesagt kriegt, ich habe was geändert, pass mal an.
Für die dritte Möglichkeit, dadurch, dass wir tatsächlich erst bei Zugriffen mitbekommen, dass das ganze Betriebssystem so ein Mapping haben will, brauchen wir aber jetzt noch einen Spezialmodus, wenn das ganze Betriebssystem so DMA erlaubt.
DMA ist noch ein Kapitel, das kommt nachher noch. DMA ist eine blöde Geschichte.
Ja, weil also irgendwie so bei den oberen beiden Stellen, die wir in dem Moment in dem Gastbetriebssystem Mapping machen würden mit und können unter Umständen halt auch in dem Gastbetriebssystem rumfummeln, um eben eine DMA-Adresse dann am Ende zu geben, die tatsächlich auch auf unserer Hardware funktioniert. Während für das dritte, wir können nicht das Gastbetriebssystem in DMA-Mapping herstellen lassen, ohne dass wir davon was mitbekommen. Und dann gibt es plötzlich einen Patchfault und ja, dann mappen wir es halt irgendwo hin, ohne zu wissen, dass das Gastbetriebssystem schon eine feste Überzeugung davon hat, wie das DMA-Mapping aussieht.
DMA ist noch eine ganz andere Baustelle, da müssen wir uns erst recht noch drüber unterhalten.
Ich denke halt, man wird wahrscheinlich, also der erste Weg ist wahrscheinlich halt performance-mäßig.
Ja. Ja. Genau. Ne, ja, okay. Das schwächt das Ganze wieder ein bisschen ab, okay, dann geht's eher.
Mit Multicore könnte es unter Umständen sogar besser sein, wenn wir größere Blöcke haben, die wir als eine Tour Multicore absetzen können.
Gibt's das jetzt in der Praxis?
Wahrscheinlich schon. Man kann halt irgendwie nur so Key-Mapping, Steve-Kontextwechsel.
In Kontextwechsel ist vielleicht wieder was anderes, weil da ändere ich natürlich nicht den Inhalt einer Page-Tabelle, sondern ich wechsle von einer Page-Tabelle auf eine zweite. Das, ja, ist auch noch eine Baustelle, müssen wir uns auch noch angucken. Also hier geht es jetzt, also geht nur um eine Page-Tabelle, die ich ändere, worum auch immer. Also beispielsweise ändere ich sie bei einem Malloc, ich brauche eine Page mehr, ich ändere sie vielleicht bei einem Free, ich gebe wieder eine Seite frei. Wann ändere ich? Oder man ändert ein Betriebssystem noch Page-Tabellen. Die zwei sind klar. Ja, beim Paging bzw. Swapping. Ja, da fliegen gegebenenfalls mal Seiten raus bzw. werden nachträglich wieder eingetragen. Ja, wie ihr seht, das sind aber alles immer eigentlich einzelne Pages. Erwähnt, ja, eine Ausnahme gibt es und das ist ein exec. Exec System Call, also jedenfalls in der POSIX-Welt. Also wenn ihr, wenn ein, sagen wir mal, die Shell ein Shell-Kommando startet, dann schmeißt die Shell sich selber weg und startet stattdessen das zu startende Programm. Dann wird man eine Tabelle komplett geflasht und neu überschrieben mit dem Seiten von dem neuen, keine Ahnung, Copy-Programm, LS-Programm oder was man da startet. Aber da hast du natürlich recht, da könnte man natürlich mit einem Multicall sagen, lösch mal 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Eintrag. Da mache ich dann nicht 8 System- oder 8 Hypervisor-Calls, sondern ich mache einen Multicall, wo drin steht, wie die Page-Tabelle umgebaut werden soll. Also das ist nicht so teuer. Hypervisor Call ist teuer generell, aber jetzt nicht so teuer, wenn es jetzt viele Pages sind. Ja, wie schaut es aus, wenn ich jetzt, das war jetzt dein Beispiel, Kontextwechsel. Gut, das hat jetzt nichts mit diesen Tabellen hier zu tun, da ändere ich keine Tabelle, sondern da setze ich ja nur den Pointer auf die nächste Tabelle. Wie teuer ist das mit den verschiedenen? Ja, muss man sich überlegen, wenn der Gast jeweils eine Schattentabelle hat, dann hat er, sagen wir mal, zwei Schattentabellen und ersetzt den CR3 von der einen Schattentabelle auf die zweite. Was muss jetzt der Hypervisor machen?
In dem Fall sollte er einmal alles, was in der alten Schattentabelle war, austragen und sinnvollerweise gleich alles, was in der neuen ist, eintragen und nicht darauf warten, bis die jetzt Pagefaults kommen.
Ja, sonst hätte er hinterher, keine Ahnung, 1000 Pagefaults. Ja. Alles auf einmal wäre gut, aber ja, wenn ich alles auf einmal machen will, dann muss ich auch wirklich die gesamte Tabelle scannen. Und rein theoretisch in der 32-Bit-Welt, Intel, da wären es 1 Million Einträge Maximum. Da muss ich beim Kontextwechsel 1 Million Einträge scannen. Ja, und überprüfen, ob sie richtig sind, ob ich sie eintragen darf. Okay, 1 Million wäre jetzt auch ein großes Programm. Ne? Das wäre ein 4 GB Speicher brauchendes Programm. Das haben wir in der Praxis seltenst. Aber rein theoretisch natürlich, wenn man dann wirklich, sagen wir mal, zwei große Datenbanken parallel laufen hat und macht einen Kontextwechsel von einer auf die andere, dann muss er 1 Million Einträge rausschmeißen, 1 Million Einträge eintragen und überprüfen, ob sie alle richtig sind. Wie wäre das, wenn ich jetzt das zweite Verfahren hier hätte? Ich hätte Page-Tabellen, die ich mal gecheckt habe und die ab dann read-only sind. Das wäre schon sehr viel schneller. Ne? die habe ich gecheckt, die sind read-only, die liegen irgendwo. Wenn ich jetzt mein CR3 draufsetze und ich weiß, ach, die ist noch read-only, da hat noch keiner was dran geändert, brauche ich nichts checken, brauche ich gar nichts machen. Dann ist es so schnell wie echte Hardware. Einfach CR3 umsetzen und fertig. Ja, wie schaut es hier oben aus, wenn ich Page-Tabellen nur per Hypervisor-Call ändere? Dann hat der Hypervisor die dann schon gecheckt. Und wie ist es, wenn ich jetzt von einer Tabelle auf die andere umschalte? Das ist an sich nicht teuer, weil die ist ja schon gecheckt. Mein Problem ist nur, ich muss die irgendwo auf Halde liegen haben. Ich muss dann für jede Anwendung, also jede Anwendung innerhalb des virtuellen Betriebssystems, sagen wir mal, da laufen 10 Programme parallel, dann habe ich 10 Tabellen. Die 10 Tabellen muss dann aber der Hypervisor für mich verwalten. Die dürfen ja jetzt nicht im Speicher vom Betriebssystem liegen, weil dann könnte das Betriebssystem die ja wieder ändern. Sondern die müssen jetzt im Speicher vom Hypervisor liegen und da geändert werden. Und dann kann ich dazwischen die CR3-Pointer hin und her schieben. Das geht im Prinzip. Da müsste man irgendeine Art von System oder Hypervisor-Call haben namens ich brauche eine neue Page-Tabelle. Oder wenn das Programm terminiert, schmeißt Page-Tabelle weg. Kann man tun. Wäre eine andere Möglichkeit. Die wäre dann, naja gut, so wie wir vorhin gesagt haben, mit Multicall ändern wir diese Tabelle. Und das Switchen zwischen den Tabellen wäre dann nicht schlimm. Allerdings, ich brauche dann auch zusätzlich so eine Verwaltung von Page-Tabellen in meinem Hypervisor. Ja, hat alles was. Hat alles Vorteile, hat alles Nachteile, muss man sich angucken, was man braucht. Also beispielsweise, wenn man im Wesentlichen große Programme laufen lassen hat, dann wäre es ungeschickt, mit diesen Schattentabellen, weil dann beim Kontextwechsel der einfach sehr teuer wird. Jo, I.O. Wie machen wir I.O.? Also im Prinzip haben wir einmal gesagt, wir brauchen für das, was die CPU an I.O. kann, Ersatz. Was kann die echte CPU in Sachen I.O.? So, In-B, Out-B, fertig. Nur das In-B, Out-B, je nachdem auf welche Adresse es geht, macht völlig andere Dinge. Das ist ja nicht nur I.O., sondern das ist ja auch Timer einstellen, Uhr auslesen, Interrupt-Controller programmieren, wobei, das würde ich jetzt mal nicht als I.O. bezeichnen. Timer programmieren ist für mich nicht I.O. Also das, worüber ich jetzt hier reden möchte, ist I.O. im Sinne wirklich von ein Ausgabe auf Konsole, auf Datei oder Platte oder auf Netzwerk was wegschicken. Jo, jetzt hatte ich vorhin schon gesagt, der Hypervisor ist klein, gegebenenfalls allerdings groß, weil er noch Treiber für I.O. im Bauch hat. Das kann man tun. Also das wäre die erste Möglichkeit, dass wir sagen, unser Hypervisor hat Treiber und für diese Treiber bietet der Hypervisor System Calls oder Hypervisor Calls an und die virtuellen Maschinen benutzen die. Also wenn die virtuelle Maschine 1, sagen wir mal, was einen Block auf Platte schreiben will, macht einfach einen System Call an den Hypervisor. Du schreib mir hier den Bereich bitte mal auf Platte. Das ist nichts Außergewöhnliches, das kennt ihr das Prinzip. Zweite Variante könnte sein, dem Hypervisor ist die I.O.-Geschichte völlig Banane. So nach dem Motto, mir doch wurscht, macht was ihr wollt. Dann ist der Hypervisor Mini. Er hat dann überhaupt keine System Calls für I.O. und hat auch keine Treiber für I.O. Und die Betriebssysteme selber können ja I.O. machen. Wo ist das Problem? Die haben ja selber Treiber, ne? Linux, wie gesagt, tausende von Treibern im Bauch. Können die doch machen. Ja, prinzipiell ja, sie dürfen sich natürlich nicht in die Quere kommen. Dann müssen sich die zwei virtuellen Maschinen einig sein. Du nimmst die Platte und ich nehme die Platte. Da müssen sie sich auch wirklich einig sein. Wenn sie beide die gleiche nehmen, dann, ne, das wird nichts. Was natürlich schon ein bisschen doof ist, beispielsweise, sie können dann nicht die gleiche Platte, aber unterschiedliche Partitionen benutzen. Also einfach, ja, wenn der eine gerade die Platte benutzt und der zweite sie in dem Moment auch programmiert, ja, der Controller kann immer nur einen. Jo, also an sich würde es funktionieren, wenn der Hypervisor die Kontrolle an die einzelnen virtuellen Maschinen übergibt. Wie kann man jetzt sicherstellen, dass die alle unterschiedliche Geräte benutzen?
Wenn ihr in BAUFB Hypervisor Calls halt die Adressen einfach überprüfen, auf die Züge gerissen wird und das eine Betriebssystem darf halt nur auf bestimmte.
Das wäre der erste Punkt. Wenn der Hypervisor System Calls für I.O. anbietet, dann kann er überprüfen, Moment, du nicht die Platte. Aber im zweiten Punkt, da macht der Hypervisor mit I.O. nichts.
Ja, aber wir haben ja immer noch eine privilegierte Instruktion, oder?
Das ist jetzt die Frage.
Sind wir jetzt in der Welt, in der tatsächlich unsere VMs direkt.
Da steht, Hypervisor übergibt die Kontrolle an die virtuelle Maschine. Macht, was ihr wollt.
Ja, gut. Naja, also, dann könnte man aber in der ersten Variante zwei, also in dem ersten Punkt zwei Varianten sehen. Also zwischen, es gab tatsächlich Treiber im Hypervisor, die mit den Geräten reden. Und ich habe Treiber in den virtuellen Maschinen, die aber virtualisierte Hardware-Instruktionen benutzen, das sind ja immer noch zwei verschiedene Sachen, oder?
Ja, okay, könnte man machen, hast du recht. Gut, das hätte ich jetzt beides sozusagen in der ersten Schiene da abgehandelt. Also der Hypervisor macht System Calls, dann kann er überprüfen, ja, wie die System Calls aussehen, ob das echt so ein gleich so ein Leseblock von Platte ist oder ob das ein mach mal in B93 für mich. Okay, das sind, hast du recht, zwei Varianten. Aber ich meine jetzt, also jetzt hier der zweite Punkt, Hypervisor hält sich völlig raus. Bietet keinen System Call an und nix. Macht so von der Idee her, also die, da laufen die virtuellen Maschinen alle im Ring 0. Sie dürfen. Macht. Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Oder was könnte man noch anbieten, dass es vielleicht besser funktioniert? Ja, okay, Log hieße, sie brauchen gemeinsamen Speicher. Wäre eine Möglichkeit, hast du recht.
Ja, eigentlich sollte sich die virtuelle Maschine gar nicht sehen, so aus Security Gründen.
Das hätte was, ne? Ja. Aber wie kriegen wir das hin?
Naja, alle Hardware mit dem Null kriegen und alle
dritten. Okay, das ist dann der dritte Punkt. Soweit sind wir noch nicht, aber also es gibt auch für die zweite Variante Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit wäre beispielsweise bei Memory Mapped I.O., da kann ich das natürlich über das Mapping einstellen. Wenn ich die Grafikkarte nicht in die zweite virtuelle Maschine reinmappe, dann kann die zweite auch nicht aus Versehen und nicht absichtlich Grafik machen. Und das gilt im Prinzip natürlich für alle anderen Memory Mapped Geräte genauso. Was Memory Mapped ist, das kann ich ausblenden. Ne? Beim Wechsel von einer virtuellen Maschine zur nächsten mache ich ja sowieso eine Mapping-Umschaltung. Und wenn da mein Gerät nicht eingeblendet ist, kann die zweite Maschine nicht drauf zugreifen. Punkt aus, Ende. Wie schaut das aber jetzt aus mit InB, OutB? Das ist ja nicht Memory Mapped. Ja, gut, in der Intel-Welt gibt es die Möglichkeit, also da gibt es eine Bitmap, die für jeden Port zuordnet, ob der Prozessor darauf zugreifen darf, ja oder nein, in dem Ring, in dem man gerade ist. benutzt kein Mensch. ja, doch. Also es gibt im Linux-Betriebssystem, gibt es sogar an System Calls, gibt sogar System Calls, IOPL bzw. IOPERM, könnte man nachgucken. Braucht beispielsweise der X-Server, um sich Genehmigungen zu holen, dass er dann auf die Kala-Register von der Grafikkarte zugreift. Auch im Ring 3, also im User-Modus. Und die letzte Möglichkeit, die gäbe es rein theoretisch auch noch, der PCI-Bus bietet immer die Möglichkeit, da kann man jedes Gerät einschalten und ausschalten über den sogenannten Config Space. Und rein theoretisch kann man auch da beim Kontextwechsel, also von einer virtuellen Maschine zur nächsten, könnte man Geräte am PCI-Bus ein- und ausschalten. Das ist nicht die feine englische, weil natürlich die Geräte, wenn sie ausgeschaltet sind, auch nicht weiterarbeiten. Also eine Platte, wenn ich sie ausschalte, dann ist sie halt aus, ja. Netzwerkinterface, das nimmt in der Zeit dann auch keine Pakete mehr an. Das will ich vielleicht alles nicht. Ja, die Möglichkeit gibt es, aber ich glaube, die will man nicht unbedingt. Aber die anderen zwei Möglichkeiten, die funktionieren. Also ich kann die Geräte mappen, beziehungsweise ich kann diese Bitmap so setzen, dass ich einzelne Ports an- und ausknipse. Jo, eins haben wir hier noch vergessen. Da fehlt noch was Entscheidendes. Ja, das hatten wir vorhin schon mal kurz. Ne? Also jetzt braucht eigentlich jede virtuelle Maschine ihre eigene Platte. Eventuell sogar den eigenen Plattencontroller. Das ist das unangenehm. Nee, dann habe ich eigentlich schon fast zwei Rechner. Ne? Ja, ich brauche ja auch dann zwei Netzwerkkarten und die zweite Maschine soll ja wahrscheinlich auch ein bisschen Grafik machen können in irgendeiner Form. Dann brauchst du auch eine zweite Grafikkarte. Hm. Das wird schon langsam alles ein bisschen unansehnlich. Aber gut, das gucken wir uns nachher alles noch an. Ja, das eine, was ich noch meine hier ist, natürlich kann ich jetzt, sagen wir mal, der Platte, meiner zugeordneten Platte sagen, lies mal Block 13. Aber was passiert dann, wenn Block 13 gelesen ist? Ja, dann liefert das Ding Interrupt. Aber an wen? Der Interrupt kommt ja vielleicht, wenn der Hypervisor schon längst die virtuellen Maschinen weitergeschaltet hat. Ne, virtuelle Maschine 1 sagt, gib mir mal Block. Ja, und dann hat sie nichts zu tun, macht einen Halt. Was macht der Hypervisor? Der schaltet weiter zur nächsten virtuellen Maschine. Und die läuft und jetzt kommt ein Interrupt. Kriegt aber die falsche virtuelle Maschine den Interrupt. Also was im Hypervisor trotz allem immer noch drin sein muss, ist irgendeine Art von Wissen, welcher Interrupt geht an welche virtuelle Maschine. Das bleibt drin. Na gut, ein bisschen diese Kontrolle bleibt ja auch drin im Sinne von, also Geräte sind nur gemappt, wenn die richtige virtuelle Maschine läuft oder die IO-Permission sind gegeben. Ja, da muss man halt dieses Wissen, das muss man halt im Hypervisor noch trotz allem drin behalten. Hilft alles nichts. Jo, und du hattest noch die dritte Möglichkeit schon angesprochen. Das wäre natürlich auch eine Überlegung, dass man sagt, der Hypervisor macht mit den Geräten nichts. Er gibt alle Geräte der ersten virtuellen Maschine. Und dann soll die sich drum kümmern. So, wie kriegen jetzt die zweiten, dritten, vierten virtuellen Maschinen Zugriff? Ja, die machen dann letztendlich Hypervisor-Calls, die sagen, ich hätte gerne Block, aber der Hypervisor sagt dann, nicht von mir, sondern fragt dann Domain 0, du, dein Kumpel will den Block, kümmere dich mal. Das wäre die dritte Variante. Jo, welche nehmen wir dann? Also, es gibt da natürlich, wie immer, Vor- und Nachteile. Also erste Variante war, der Hypervisor macht alles und die virtuellen Maschinen, die Domains, die nutzen die System Calls oder Hypervisor Calls. Schick wäre natürlich, ja, dann haben wir Gastbetriebssysteme, die haben mit I.O. nichts mehr am Hut. Mit I.O. nichts am Hut haben, das ist eine klasse Sache. Ne? Die sind dann, ich sag mal, portabel. Dann ist völlig wurscht, was echt in der Hardware verbaut ist. Mein Betriebssystem kann Netzwerkpäckchen verschicken, kann auf Grafik zugreifen, kann auf, ne, kann alles machen, ohne irgendeine Art davon, Ahnung davon zu haben, wie die Hardware überhaupt aussieht. Damit schrumpeln normalerweise Betriebssysteme drastisch zusammen. Nächster Vorteil, ne, beispielsweise wenn wir Platten haben, ja, dann kann ich die Platte natürlich jetzt aufdröseln, sagen wir mal auf 10 Teile. Ich habe 10 virtuelle Maschinen, boah, kriegt jeder ein Zehntel davon von meiner Platte. Der Hypervisor passt auf, ja, wenn der System Call von der zweiten virtuellen Maschine kommt, ja, dann darf er nur auf den Bereich zugreifen. Und der andere kriegt er nicht. Nachteil, ne, der Hypervisor wird natürlich viel größer, weil der dann plötzlich die ganzen Hardware-Geschichten regeln muss, also er die ganzen Treiber an Bord hat. Boah, gut, ob das Betriebssystem jetzt die Treiber im Bauch hat oder der Hypervisor, also die Anzahl, die Größe, ist im Prinzip egal. Da haben wir sie nur, ja. Ja. Ja, wobei natürlich jetzt die 10 Maschinen, sie müssen sich ja die Geräte teilen, also hat auch wahrscheinlich jeder nur ein Zehntel der Geräte. Kommt jetzt darauf an, wie viele unterschiedliche Dinger man eingebaut hat. Wenn man 2 verschiedene Controller hat, dann hat der eine den Treiber für den einen, der andere hat den Treiber für den anderen. Da wird es nichts ausmachen. Wenn es beide mal die gleichen sind, dann hat man doppelt so viel. Ja. Jo, interessanter, oder was heißt interessant, also unangenehmer ist der zweite Punkt. Wenn ich jetzt meinem Hypervisor sage, du speicher mal die 5 GB auf Platte, ja, dann muss ich normalerweise 5 GB erstmal in den Hypervisor kopieren. Das dauert. Ne? Könnt ihr euch vorstellen? Das heißt, ich kopiere es erstmal rüber, um es dann von da auf Platte zu transferieren oder umgekehrt. Gut, da werden wir uns nachher noch ein bisschen was angucken, dass man da nicht so viel Performance braucht beim Kopieren. Aber also von der Idee her, ich muss eigentlich erstmal die Daten kopieren. Jo, zweite Variante. Hypervisor hat mit I.O. nichts am Hut. Der sagt, liebe Maschine, mach dein Kram alleine. Das hätte den Vorteil, performancemäßig 1:1. Dann wäre der Linux-Kern, was seine I.O.-Performance angeht, exakt so schnell wie im Original. Er macht es ja auch genauso wie im Original. Jo, Hypervisor hätte mit Gerätetreiber nichts am Hut, also braucht man den auch gar nicht damit ausstatten. Hätte was, also beispielsweise hier die Xen-Leute haben so einen Hypervisor geschrieben, oder Lehrstuhl 1, glaube ich, haben auch so einen Hypervisor mal gebastelt. Das Ding ist bloß ein paar Kilobyte groß, in Assembler geschrieben in vielen Bereichen. Wenn die auch noch für jede echte Hardware hätten Treiber schreiben müssen, dann wären sie noch ein paar Jahre länger beschäftigt gewesen. Wenn dem so ist, dass der keine Gerätetreiber hat, dann ist auch der Hypervisor sehr portabel. Wenn nichts drin ist, kann auch nichts kaputt gehen, wenn die Hardware sich irgendwie mal ändert, was weiß ich, Intel wieder auf die Idee kommt, irgendwie Neuerungen einzubauen. Kein Problem für einen Hypervisor, wenn es keine neuen Gerätetreiber geben muss, bleibt er ja, wie er ist. So, und die Betriebssysteme, die oben in den Domains laufen, die haben sowieso die Treiber, also das kostet uns in dem Sinne auch nichts. Ja, jetzt kommen wir zu deinem Punkt. Ne? Natürlich kann ich, haben wir uns vorhin überlegt, mit Memory Mapping das so einstellen, also Memory Mapping beziehungsweise mit diesen I.O. Permissions, dass eine Domain nur auf ein bestimmtes Gerät zugreifen kann, das ja. Aber leider, und da haben sich die Hardware-Designer lange Jahre überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, wenn ich dann Zugriff auf ein Gerät habe, dann hat aber nicht notwendigerweise, dann, ja, dann hat normalerweise das Gerät trotzdem Zugriff auf den gesamten Speicher. Ich kann dem Gerät, auf das Gerät kann ich zugreifen, dann kann ich dem Gerät sagen, du, liebe Platte, ich hätte gern einen Block von dir und ich sage dir per DMA Zugriff, den Block, den ich von dir gerne hätte, den schreibst du bitte da in den Speicher. Das ist bei einem normalen Betriebssystem kein Problem, weil das Betriebssystem ja den kompletten Speicher verwaltet. Jetzt haben wir allerdings Betriebssysteme, die nicht mehr den gesamten Speicher verwalten, sondern nur noch Teile, also ihren Teil verwalten sollen. Und jetzt wäre natürlich blöd, eine virtuelle Maschine programmiert sein I/O-Gerät und lässt das I/O-Gerät auf den Speicher einer anderen virtuellen Maschine zugreifen, lesend oder schreibend. Lesend, dann könnte ich mir aus den Pages irgendwie Passwörter auslesen. Oder schreibend, ich kann die andere virtuelle Maschine zum Absturz bringen. Beides will ich nicht. Jo, also DMA ist da generell ein Problem. Gut, es gibt neuerdings, da muss man wahrscheinlich ein bisschen Geld ausgeben, in den Motherboards jetzt nicht nur MMUs für die CPU, sondern es gibt dann auch MMUs für die Geräte. Ja, ich kann dann auch vom Hypervisor dem Gerät sagen, ja, ja, du darfst DMA machen, aber nur dahin, dahin oder dahin. Und dahin, das ist eine andere virtuelle Maschine. Jo, also wenn es diese MMU, diese IO-MMU gibt, dann funktioniert das. Wenn es sie nicht gibt, habe ich ein gegebenenfalls Sicherheitsproblem. Jo, nächster Nachteil, Geräte können nicht geshared werden, das hatten wir schon. Ich kann dann nicht mit einer Platte zwei virtuelle Maschinen bedienen als Gerät. Jo, kurz zu dieser IO-MMU, wie schaut das aus? Also bisher kanntet ihr eigentlich immer, jene CPU geht über ihre MMU auf den Speicher. Da hat jede ihre eigene MMU. Gut, die MMU ist unter Kontrolle vom Hypervisor. Dann kann ich sagen, ja, jede CPU kann immer nur Teile vom Speicher sehen. Gut, und da muss man jetzt eben dann auch für die I/O-Geräte solche MMUs einbauen, die dann auch die Zugriffe von den I/O-Geräten letztendlich den DMA-Zugriff beschränken können. Wenn das nicht geht, habe ich ein massives Sicherheitsproblem. Vielleicht nicht nur ein Sicherheitsproblem, sondern auch ein, ich sag mal, Praxisproblem. Was hat dann, ja, das Problem ist dann, eine virtuelle Maschine, haben wir ja vorhin gesagt, kennt eigentlich nur Speicher von 0 bis N. Ne? Und nicht, ich habe hier eine Page und da eine Page und da hinten, ach, da habe ich auch noch eine, sondern kennt eigentlich nur von 0 bis N. Ja, und es wird vermutlich dann auch dem Gerät sagen, leg mal in meine Page 13 deine Daten ab. Nur meine Page 13 ist nicht die physikalische Page 13. Die wird ja vom Hypervisor noch umgerechnet. Und diese Umrechnung, die muss man natürlich noch machen. Wenn man die vergisst, beziehungsweise natürlich auch wieder eine Performance-Frage, ich muss natürlich dann die Page 13, die muss ich erstmal meinem Hypervisor geben und sagen, du rechne mal um in eine echte physikalische Page, gib sie mir und die schreibe ich jetzt in meinen DMA-Controller rein. Also auch nicht nur ein Sicherheitsproblem, sondern auch noch ein Performance-Problem an den Stellen. Jo, wenn man solche IO-MMUs hat, das wäre natürlich schick, dann programmiert die der Hypervisor und dann kann auch der normale Treiber im Betriebssystem DMA ganz normal benutzen. Jo, letzter Punkt. Hypervisor übergibt Kontrolle von Geräten an eine VM. Das funktioniert. Warum funktioniert das? Das funktioniert insofern, als dass wir ja immer eine Domain 0 haben. Zwangsweise, sonst geht gar nichts. Und die Domain 0, wenn das ja nochmal ein Linux-Kern ist, hat sowieso die Treiber an Bord. Dann kann er halt die Treiber auch nutzen, um auf Platte, Netzwerk und so zuzugreifen. Wie schaut es jetzt aus, wenn Domain 1 I.O. machen will? Naja, Domain 1 schickt dann einfach einen Hypervisor-Call. Ich hätte gern Block 95. Und der Hypervisor sagt, ja, schön, dass du das willst. Ich weiß auch nicht, wie es geht, aber ich frage mal weiter. Gut, und dann Domain 0 muss dann wissen, wie man auf Platte zugreift und Domain 0 macht das dann. Ja, da haben wir an der Stelle natürlich dann gegebenenfalls als Nachteil dieses Performance-Problem. Ich muss über den Hypervisor Daten an die zweite virtuelle Maschine geben. Ja, also wenn man nochmal zurückblättert, das sind, ja, wie oft muss ich jetzt die Daten kopieren? Mindestens logisch. Naja, Domain 1 muss die Daten eigentlich erstmal an den Hypervisor kopieren. Hypervisor kopiert sie in den Domain 0 Kern. Und der lässt es dann gegebenenfalls mit DMA auf Platte kopieren. Warum kopieren?
Ja, das, ja. Naja, wir wollen ja wirklich nur die Daten, die das GastOS jetzt schreiben will, tatsächlich in die DOM 0 transferieren. Das heißt, mit Mappen ist halt schwierig. Außer wir müssen jetzt irgendwie unsere Parameterisierung so umbauen, dass tatsächlich unser GastOS für solche Dinge immer nur ansonsten leere Seiten verwendet, weil dann könnten wir tatsächlich Seiten in die DOM 0 umhalten.
Das wäre schon mal eine Idee, auf die kommen wir gleich zurück. Also von der Idee her, wir brauchen nicht kopieren, sondern wir können es auch so machen, wir reichen einfach physikalische Seiten weiter. Also ich beschreibe hier eine Seite und die Nummer der physikalischen Seite übergebe ich dem Hypervisor und der Hypervisor macht nichts anderes, als diese physikalische Seite dem Domain 0 einzublenden. Und das geht natürlich ruckzuck, da kann man auch Gigabytes innerhalb von Mikrosekunden kopieren. Das ist auch so ein Standardverfahren. Jetzt sagst du natürlich richtig, wenn ich jetzt ganze Seiten rüberreiche, dann hat der natürlich jetzt Zugriff auf die ganze Seite, auch wenn der nur ein paar Byte schreiben wollte. Ja, kann man Treiber umbauen und sagen, ja, wenn du eine Page transferierst, hast du selber Schuld. Dann schreib halt nichts Sensibles in diese Page rein. Ne? Wäre eine Idee, macht man in der Praxis auch so. Beziehungsweise man sagt, bei den Geräten, wo man eh nur ein paar Byte braucht, keine Ahnung, so serielle Schnittstelle, da kopiere ich ja keine Gigabyte. Ne? Da kopiere ich wirklich die einzelnen 5 Bytes, kein Problem. Und da, wo es um größere Blöcke geht, also beispielsweise bei Platten-IO oder Netzwerk-Traffic, da sage ich dann wirklich, naja gut, komm, schreib es in eine Page und die Page mappe ich dem anderen Kern rein. Und dann geht es auch flott.
Von dem her könnte man auch sagen, das ist egal, ob wir merken einfach immer Seitenweise, weil wenn die DOM 0 sowieso alles, was wir auf Platte oder jedes I.O.-Gerät schreiben wollen, sieht, dann ist es auch egal, ob die noch ein paar Bytes davor und danach sieht.
Ja. Okay, Jens, aber eigentlich reicht es nicht, Pages umzumappen. Wo ist das Problem? Ja, das Problem ist, dass von der Semantik her, wenn ich einen System Call mache, schreibe mal Block auf Platte. Ja, in dem Moment, wo der System Call abgehandelt ist, gehe ich eigentlich davon aus, dass die Daten auf Platte stehen und ich die Daten oder diesen Puffer weiterverwenden kann. Das funktioniert nicht mit Asynchron. Wenn ich dem sage, schreib mal meinen Block auf Platte, und der sagt, ja, mache ich demnächst mal, dann muss ich natürlich hier sagen, ich darf die Daten nicht mehr ändern, bis die nicht wirklich auf Platte stehen. Wenn ich sie kopiere, okay, dann kann ich natürlich nachträglich die Daten ändern. Wenn ich sie nur dem anderen reinmappe, dass er darauf zugreifen kann, darf ich die Daten nicht ändern, bevor sie nicht wirklich weggeschrieben sind. Gut, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich muss kopieren oder ich muss so lange warten, bis auf dem Rückweg jemand sagt, ja, ich bin fertig. Das eine kostet Zeit, weil Rückweg, ne, da muss man wieder ein über Domain-Grenzen hinweg irgendwie ein System Call absetzen. Kopieren, ja, kostet auch Zeit. Das, was man,
wenn das jetzt nicht nur Nutzdaten sind, die wir tatsächlich auf Platte schreiben, sondern da vielleicht auch irgendwie noch Strukturdaten dabei stehen, könnte das vielleicht das Problem sein, wenn die nebenläufig verändert werden.
Ja, gut. Was man da macht, ist dann häufig so ein sogenanntes Copy and Write. Ich gebe die physikalische Adresse weiter, soll heißen, ich mappe hier die Seite auch. Dann ist die Seite bei beiden sichtbar. Allerdings, ich mache sie bei beiden read-only. Dann merke ich, wenn der eine oder andere schreibt, ja, und wenn ich merke, der eine oder andere schreibt, dann kopiere ich sie erst. Das ist so ein typisches Verfahren, was man gerne macht, wenn man davon ausgeht, naja, eigentlich ändert es keiner. Wenn es eigentlich keiner ändert, dann kostet mich nichts. Ne? Dann habe ich einfach nur gemappt und fertig. Wenn ich merke, doch, irgendeiner fummelt doch auf dieser Seite noch rum, ja gut, dann kopiere ich in dem Moment. Jo, wie schaut es mit den Vor- und Nachteilen aus? Vorteil hatten wir wieder schon ein paar Mal, Hypervisor hat keine Gerätetreiber, Hypervisor ist dementsprechend portabel und klein. Die normalen Betriebssysteme haben sowieso die Treiber, also auch da kein Problem. Geräte können geshared werden. Brauchen wir eigentlich, ne? Sonst geht es eigentlich nicht so richtig. Gegebenenfalls, ja, und da haben wir uns gerade schon ein bisschen drüber unterhalten, Performance-Verluste beim Übertragen der Daten. Jetzt vielleicht nicht, dass ich alles kopieren muss, aber nichtsdestotrotz, ich muss natürlich durch den Hypervisor durch und der Hypervisor muss ein bisschen was mappen und der Hypervisor muss dann vielleicht auch wieder die Rückmeldung geben, ja, deine Daten sind jetzt geschrieben. Das dauert natürlich alles länger, als es im Original sonst gedauert hätte. Aber also nicht mehr so schlimm, also jetzt nicht im Sinne von gigabyteweise Daten kopieren. Jo, gut, und dann sieht das standardmäßig und das macht man dann eben auch so, dieses dritte ist so das Standardverfahren, sage ich mal, wie die Hypervisor das im Wesentlichen machen. Die gibt es alle Verfahren, aber also die meisten verwenden das dritte, weil es eigentlich keine Nachteile hat, aber einen schönen Vorteil, dass man die Dinger scheren kann und performancemäßig die mindestens die Domain 0 auch sehr schnell ist. Ja, also standardmäßig sieht es dann so aus, Domain 0, die muss die zuerst gestartete Domain sein, die kann dann nicht als zweite gestartet werden. Wenn die ganzen IO-Treiber im Bauch hat, dann muss die als erstes, sonst geht nichts. Und die kann dann gegebenenfalls weitere Domains starten und dann werden die anderen, und die sind dann ja jetzt mehrfach ausgezeichnet als Sklaven sozusagen, die werden dann als User-Domains oder als Domain-U bezeichnet. Die haben dann keine Treiber an Bord, nur so Rümpfe, dass sie einfach ihre IO-Wünsche, die sie haben, einfach weiterleiten können über den Hypervisor. Jo, gut, dann das Datentransfer haben wir schon kurz gesagt, wie das so funktionieren könnte. Also so eine User-Domain, die schreibt Daten in einen Buffer, in Klammern eine Page. Beim Schreiben wird einfach diese physikalische Adresse mit dem Schreibauftrag über den Hypervisor an die Domain 0 weitergereicht. Domain 0 nutzt dann die physikalische Page, die sie gekriegt hat und kann mit DMA letztendlich IO machen und kann dann eine, ja, habe ich erledigt, Nachricht über den Hypervisor wieder zurückschicken an die User-Domain. Beim Lesen so ähnlich, nur da kann ich natürlich nicht eine gefüllte Page weiterreichen, sondern beim Lesen habe ich ja nichts. Ne? Also schickt die User-Domain eine Adresse einer leeren Page an die Domain 0. Domain 0 kann die füllen und wenn sie gefüllt ist, kommt halt dann fertig wieder zurück über den Hypervisor und die Domain U kann dann die Daten aus der Page nutzen, was auch immer sie da machen will. Zeit ist schon wieder um. Habt ihr noch eine? Okay, vergesst es. Ich habe mich auch schon gewundert, wieso ich das nicht mehr schaffe. Ein Problem haben wir jetzt. Sieht jemand ein Problem? Stichwort Netzwerk. Haben wir irgendwo Kreide? Da haben wir Kreide. Also stellt euch das vor, ihr habt eure Domain 0, ihr habt eine Domain 1 und eine Domain 2. Und das sind ja jetzt alles virtuelle Maschinen, die letztendlich über einen Hypervisor kommunizieren, beziehungsweise der kommuniziert gegebenenfalls noch über seine Treiber mit der Hardware. Jetzt mal so, wie wir das gerade alles beschrieben haben, wie würde jetzt Domain 1 übers Netzwerk Daten verschicken? Er würde sagen, lieber Hypervisor, ich habe ein Päckchen, das möchte ich gern verschicken. Hypervisor sagt, weiß ich auch nicht, Domain 0, mach mal. Domain 0 sagt, ja, ich habe einen Treiber für die Netzwerkkarte. Der Treiber geht an die echte Hardware und die Hardware, die ist jetzt am Internet verkabelt, verschickt. Funktioniert. Wie macht das Domain 2? Dito. Wie macht das Domain 0? Oh, die fragt keinen, die macht einfach. Wie schickt jetzt aber Domain 1 an Domain 2 eine Nachricht? Domain 1 sagt, ich möchte eine Nachricht verschicken, Hypervisor, mach mal. Hypervisor sagt, keine Ahnung, wie das geht. Domain 0, mach mal. Domain 0 sagt, ich soll ein Netzwerkpäckchen verschicken. Ja, mach ich. Treiber, Hardware, weg damit. Ja, dann geht das Päckchen in die große, weite Welt. Alle lesen es. Bloß Domain 2 kriegt das Päckchen nicht. Doof. Ja, vielleicht haben wir Glück. Normalerweise eine Netzwerkkarte, die Päckchen verschickt, empfängt das Päckchen selber nicht. Macht ja normalerweise auch keinen Sinn. Wenn ich ein Netzwerkpäckchen von meinem Rechner verschicken will, warum soll mein Rechner das Netzwerkpäckchen empfangen? Ich hatte es ja vorher schon. Gut, aber manche Hardware kann das. Manche Hardware würde sagen, Moment, das Netzwerkpäckchen, was du da verschickst, das bin doch ich selber. Dann würde er das empfangen. Der Treiber würde sagen, ach, das ist ja für uns. Ja, hier, komm, mach mal. Domain 0 würde sagen, für mich ist das nicht. Hypervisor, das ist ein Päckchen für Domain 2. Hypervisor würde sagen, okay, hier, Domain 2, da hast du ein Päckchen. Das ist nicht der direkte Weg. Wie fixen wir das Problem?
Vielleicht eine Chat-Memory zwischen den Domains?
Hast du natürlich recht. Programmtechnisch würde man sagen, verschickt es doch gar nicht, sondern sagen wir mal, hier Hypervisor hat so eine Mailbox, da kann der eine reinschreiben und der andere auslesen. Aber das macht natürlich jetzt ein bisschen das Prinzip kaputt. Jetzt muss der Hypervisor plötzlich wieder wissen, erstens muss er I.O. kennen im Sinne von, ich soll ein Netzwerkpäckchen verschicken. Er muss erkennen, ach, das ist die Adresse, die da drin steht, ist von meinem zweiten. Da muss er ja schon in ein Päckchen wieder reingucken, ne, damit er dann die IP-Adresse rauskriegt oder MAC-Adresse rauskriegt. Und da, da hat er schon wieder so einen halben Protokollsteck im Bauch. Du hast recht, das ginge, keine Frage. Aber das macht den Hypervisor unschön.
Okay. Ja, wie das Bild ja schon andeutet, wir können jetzt natürlich uns irgendwie überlegen, dass wir noch ein virtuelles Netzwerk zwischen den Domains haben, mit einem dedizierten Spreiter, der jetzt tatsächlich gar keine echte Hardware mehr tragt. Der implementierungstechnisch einfache Weg dafür ist, tatsächlich zu sagen, unsere virtuellen Maschinen haben jetzt alle mehrere Netzwerkinterfaces und in dem einen Netzwerkinterface sehen sie halt sich gegenseitig und mit dem anderen Netzwerkinterface können sie mit der großen weiten Welt reden.
Genau.
Weil ansonsten ist es halt wieder schwierig, dass wir halt dann irgendwie in unserer DOM 0, in unserem Netzwerktreiber multiplexen müssen zwischen virtuellem Netzwerk und echter Hardware.
Genau.
Das geht auch nicht so einfach, weil das Problem ist dann, weiß ja mit Domain, die er in Verbunden mit anderen Domains auf einer Maschine kommt. Und dann kann man doch jetzt nicht mehr umziehen aufeinander. Eigentlich soll es keine Unterscheidung zwischen der echten Welt da draußen ist.
Ja, aber nichtsdestotrotz, Max hat recht. Also logisch gesehen hängen erst einmal unsere Domain 0, 1, 2 hängen ja eigentlich alle an dem großen weiten Internet. Aber ihr habt ja hier an dem Beispiel gesehen, damit die miteinander reden können hier, da ist der Weg fürchterlich. Also hier rum, da rum, da rum. Ja, da werden die Daten zigmal kopiert und hin und her geschaufelt. Wenn man jetzt sagen würde, ich verbinde sie noch zusätzlich virtuell, das ist jetzt aus logischer Sicht einfach eine zweite Netzwerkverbindung. Dann könnte ich sagen, naja, dieses Netz hier, das ist ja ein Netz, was sozusagen verwaltet wird von der Domain 0. Ja, und dann habe ich eben jetzt einen Treiber für die echte Netzwerkkarte. Das wäre diese hier. Und ich habe einen Treiber für die virtuelle Netzwerkkarte. Gut, dann hätte ich im Prinzip einen zweiten Treiber für diese, also da wird es dann als VNet, virtuelles Netz, bezeichnet. Und dann gehen die Daten eben, ja, und das liegt jetzt an der IP-Adresse, ob er das über die Netzwerkkarte oder die virtuelle Netzwerkkarte verschickt. Dann, ja, der Umweg ist immer noch da. Ich verschicke über Domain 0, aber Domain 0 verschickt es dann wieder an Domain 2, aber nicht mehr über die echte Netzwerkkarte. Was auch den Vorteil hat, weil wenn die echte, selbst wenn die echte Hardware das kann, dass sie das selbst Verschickte wieder liest, sie blockiert natürlich nichtsdestotrotz auch noch das echte Ethernet damit. Für nichts und wieder nichts. Ne? Und wenn man das jetzt über ein virtuelles Netz umleitet, habe ich einfach den Vorteil, es geht schneller. Ne? Dann sind wir bei der, so wie du vorhin gesagt hast, mit deinem Shared Memory. Diese virtuelle Netzwerkkarte ist dann nichts anderes als ein Shared Memory. Da schreibe ich was rein und der andere kann sich es rauslesen. Beziehungsweise wir haben ja hier eine Page gefüllt. Die Page-Nummer hat der Hypervisor weitergereicht. Ja, und der Domain 0 kann die Page weiterreichen. Der virtuelle Netzwerkkartentreiber kann die Page weiterreichen, Domain 0 kann die Page weiterreichen, Das heißt, da werden über diese Kette nur eine Page-Nummer weitergereicht. Und dann kann Domain 2 sich die Page einfach mappen. Ja, und dann ist das, dann habe ich die Daten überhaupt nicht kopiert. Ich habe die Daten einfach oder die Page nur umgemappt von einer Domain in die zweite. Und das war dann das Verschicken von Daten. Und das Ummappen, ja, was ist das Ummappen? Das ist ein Eintrag in der Page-Tabelle ändern. Oder ja, in einer oder zwei, kommt jetzt darauf an, ob man es kopieren will. Oder ob man es auf der einen einfach austrägt und in der zweiten virtuellen Maschine einfach einträgt in die Page-Tabelle. Das sind zwei Load-Store-Operationen. Und das war's. So, die gehen natürlich auch sehr viel schneller als jetzt hier ein Ethernet-Treiber, der das Paket erstmal serialisiert und Bit für Bit auf die serielle Leitung schiebt, auch wenn das vielleicht ein Gigabit pro Sekunde ist. Auch ein Gigabit ist nur begrenzt, ne? Also das geht natürlich sehr viel schneller, wenn man dann nur einfach die Page-Tabellen umbaut. Jo, jetzt hast du natürlich recht, das bricht die Virtualisierung so ein bisschen. Ne? Stellt euch vor, ihr habt jetzt zwei echte Maschinen. Also das ist hier sozusagen euer einer dicker Server und ihr habt noch einen zweiten dicken Server daneben stehen. Alle sind irgendwie die beiden dicken Server sind am Internet. Also das war ja nur virtuelle Sicht. Ne? Sie sind ja jetzt eigentlich alle so dran gekabelt. Wenn ihr jetzt hier noch virtuelle Maschinen habt, und wenn jetzt die virtuellen Maschinen mit den virtuellen Maschinen reden wollen, die sind ja jetzt auch wieder logisch miteinander verbunden. Ja, aber die sind logisch verbunden untereinander. Die sind logisch untereinander verbunden, aber nicht die mit denen. Und jetzt, da hast du natürlich völlig recht, kann ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich merke, der eine Server ist überlastet, kann ich nicht einfach die virtuelle Maschine hier runterfahren und da neu starten. Weil jetzt natürlich die Internetverbindung plötzlich anders ist. Ist so. Hast du gut erkannt. Bloß eine Lösung gibt es in dem Sinne natürlich nicht. Kannst du machen, darfst halt dann nicht über VNet kommunizieren. Das andere geht ja. Ne? Geht schon, aber kostet halt Performance. Jo, ha, jetzt passt die Uhrzeit auch. Habt ihr noch Fragen? Also das war die letzte Folie. Also generell gilt für die Prüfung, Verständnis ist gefragt. Nur Verständnis. Nichts auswendig lernen. Also wenn ihr nicht mehr wisst, dass das bei Intel CLI und SDI heißt und mir stattdessen sagt, Interrupt ein- und ausschalten, bin ich völlig mit einverstanden. Wenn ihr nicht mehr genau wisst, dass es 283 Codeschnipsel waren, sondern viele, bin ich glücklich und zufrieden damit. Wenn du willst, du kannst, oder das geht natürlich für die anderen genauso, die FSI hat mal in alten Zeiten so Prüfungsprotokolle sich schreiben lassen und die hängen da irgendwo, frag mich jetzt nicht wo, im Internet irgendwo. Da könnt ihr mal reingucken. Und dann merkst du dann etwa, wie der Hase läuft. Also so Detailfragen frage ich eigentlich nie. Wirklich nur ums Verständnis. Allerdings Verständnis dann schon. Ne? Und dann frage, also könnte mal sein, dann frage ich, warum in der Xen-Welt gibt es diesen ominösen Fauna-Treiber? Und dann hätte ich gerne eine Beschreibung, weil dann sonst ein Netzwerkpäckchen fünfmal im Kreis geschickt werden kann. Ob du jetzt weißt, ob das Ding VNet heißt. Wurscht. Du musst nicht wissen, wie man die Flex ausrechnet. Du musst wissen, dass man Flex ausrechnen muss und dass es kompliziert ist. das ist jetzt wieder das Verständnis, weil deshalb haben wir uns darüber Gedanken gemacht und hatten ja Just-in-Time-Compiling und so angebaut.
Wird dann am Freitag die neue Übung vorgestellt? Wird am Freitag die neue Tafel, Rechnerübung vorgestellt?
Ja. Apropos Aufgaben, ich habe von bisher noch nicht vielen Leuten die zweite Aufgabe gekriegt. Also von den 5 Gruppen noch 5. Vorsichtig ausgedrückt.
Ja, aber verbrennt haben wir die Deadline, deswegen. Aber wir sind also wahrscheinlich bis Ende der Woche.
Also die meisten müssen sich jetzt mal getreten fühlen. Macht mal hin, ne? Also am Freitag wollte ich dann MMU-Segmentierungsgeschichten erklären, wie das so in der Intel-Welt funktioniert, beziehungsweise eigentlich überall so funktioniert, dass ihr das dann auch machen könnt, die dritte Aufgabe, die letzte Aufgabe. Jo, andere Fragen? Okay, dann danke ich fürs Mitmachen. Dann sehen wir uns Freitag wieder. Braucht noch jemand Evaluierung, dann kannst du noch welche abholen. Ansonsten Dankeschön, dann sehen wir uns am Freitag wieder.